Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an. Weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, das Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discover Emotions. The Key to Your Energy. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und ich kann dir sagen, was dich heute erwartet, ist ein Mann, der dir den Arschtritt zum Erfolg verpasst. Denn er sorgt dafür, dass Menschen und besonders Frauen in die Umsetzung kommen. Mir gegenüber sitzt Ulrich Georg Strauch, der Resultäter. Unter dem Namen ist er auch bekannt. Und ihn verbindet die Sportpsychologie, das ist sein Steckenpferd, und der Extremsport. Und Ulrich hat mir eben verraten, weil ich meinte so, hör mal, kommen da nicht eigentlich so krasse Männer zu dir, die so voll in der Leistung sind und noch mehr abrufen wollen? Und er so, nee, das sind meistens die Frauen, weil, keine Ahnung, die Männer wollen sich irgendwie nicht mit mir messen. Aber die Frauen, die gerade vielleicht in der Start-up-Findungsphase sind, noch nicht ihr Ding haben, aber tausend Ideen und auf die Straße wollen damit, denen hilft Ulrich also mit dem liebevollen Arschtritt, der immer gut gemeint ist, endlich den Hintern zu bewegen und das nicht nur vom Körper, sondern auch in die Umsetzung fürs Business zu kommen. Und er schreibt gerade seine Doktorarbeit, da gucken wir nachher auch noch mal rein, zum Thema Willensstärke, Motivation. Und Ulrich weiß vor allen Dingen, okay, welche Parallelen kann ich eigentlich vom Extremsport, Sport auf mich selbst als Mensch im Leben und ins Business beziehen. Und das wird heute sehr interessant, in seinen Kopf reinzuschauen. Und deswegen herzlich willkommen, Ulrich!
Hey, was für eine Anmoderation. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Schön, dass ich dabei bin.
Ja, sehr gerne. Und ihr hört es schon, wir haben hier einen Berliner Einschlag in der Sprache. Sag mal, Ulrich, wenn du so für dich alleine bist, wer bist du so für dich, wenn du dich beschreibst? Wer bist denn du als Mensch?
Wer bin ich? Also ich glaube, ich bin schon noch echt ein Kind. So, also ich spiele gerne, bin sehr kreativ, bin aber auch wahnsinnig ehrgeizig und ja, also würde halt immer gerne spielen. Da zählen für mich auch Abenteuer mit dazu. Da zählen für mich verrückte Sachen mit dazu. Manchmal auch unsinnige Dinge. Aber eigentlich, ja, bin ich ein ruhiges Kind, was gern mal laut ist. Ja.
Was bedeutet denn gern mal laut?
Ja, also ich rede gerne so. Also wenn die richtigen Menschen praktisch gegenüber sind, ich rede gerne. Und ich bin tatsächlich auch gerne mal, ich schreie auch gerne mal, ich singe laut und nicht nur unter der Dusche. Und bin halt gerne einfach auch mal laut. Trommel viel mit meinem Sohn auf den Drums rum und springe dabei auf einer Airtrack und also einfach laut sein.
Einfach laut sein. Und dir damit auch Platz machen und verschaffen. Sag mal, wenn du so zurückschaust, weil mich interessiert ja auch immer, wie du dein Ding auch gefunden hast. Vielleicht auch mit der Sportpsychologie, Extremsport. Dass du mir sagst, auch was dich daran begeistert. Aber zuerst, weil wenn ich mit Menschen arbeite, laut, wollen die halt oft nicht sein. weil die Angst haben, durch Lautsein im Mittelpunkt zu stehen, weil die angepasst worden sind von Gesellschaft, Konditionierung, so nach dem Motto, nee, halt dich mal zurück. Und wenn du sagst, Lautsein, rausgehen, das klingt ja überhaupt nicht nach zurückhalten. Warst du, also ist das ein Teil von dir, der sagt, nee, also zurückhalten, dafür ist dieses Leben nicht gemacht? Oder wo kommt das her?
Es ist definitiv noch ein Teil von mir, weil ich eigentlich sehr autoritär erzogen wurde und eigentlich zur Ruhe, wie du schon selber sagst, Ruhe konditioniert wurde. Was ich mir aber tatsächlich hart erarbeitet habe und immer noch erarbeite, mich dahingehend selbst zu reflektieren, laut sein zu dürfen und auch laut sein zu wollen. Mhm. Und wie gesagt, das ist tatsächlich jahrelange Arbeit an mir selber, wo ich immer noch nachlegen kann. Aber mir selbst zu erlauben, laut zu sein, mit anderen zusammen laut zu sein, diese ganzen Konditionierungen, Glaubenssätze stecken genauso in mir wie in vielen anderen drin. Also ich glaube, die steckt irgendwie auch in jedem und jeder. Zum Schluss ist halt spannend, selbst die Entscheidung zu treffen, ob ich mir in dem ich jetzt untergebe und das halt so hinnehme oder ob ich sage, nee. Aber es ist zum Schluss wie im Sport, viel Training und viel Übung. Und mir gelingt es auch nicht immer, aber ja, immer öfter. So.
Hast du sowas, wenn ich mal in deinen Kopf reinschauen mag, weil du sagst so, ja, es ist Training und es ist auch Überwindung und eine Konditionierung steckt auch in dir drin. Kannst du so diesen Moment für dich beschreiben, so, weißt du, der Kopf diskutiert ja mit uns und sagt, nein, das kannst du jetzt nicht machen, jetzt sei mal nicht so laut, halt dich mal zurück. Kannst du sagen, was du tust oder was dann in dem Moment in deinem Kopf vorgeht, um zu sagen, nee, aber jetzt bin ich trotzdem laut? Also wie machst du das, diese Hürde zu überwinden für dich?
Also die erste große Hürde ist ja, in dem Moment überhaupt zu merken, dass ich mich nach alten Konditionen verhalte. Das war ein langer Prozess, das zu checken. Das kennen die meisten auch von meinen Coaches. Die sagen immer, eine halbe Stunde später habe ich es dann gerafft und dachte, Mann, ich bin so blöd, warum habe ich nicht das und das gesagt? Das war die erste Hürde, das zu merken. Wenn man sich, oder ich habe mich dann einfach oft genug selber reflektiert nach so einer Situation und bin immer näher rangekommen an den Zeitpunkt dessen, dass ich es gemerkt habe. Und irgendwann habe ich, wie auch im Sport, deswegen die Parallele auch gemerkt, wie toll die Erfahrung ist, dann laut zu sein, dann das Ding zu machen, was eigentlich im ersten Impuls raus wollte. Und diese Erfahrungswerte, die habe ich mir dann sozusagen vor Augen geholt. Ich bin geil darauf, diese Erfahrung wieder zu machen, mich danach gut zu fühlen und einfach mein Ding durchgezogen zu haben. Und die Stimme ist immer lauter an mir geworden, die dann extrem schnell automatisiert reflektiert und sagt, okay, ja, eigentlich jetzt Fresse halten, aber nö, weil danach geht's mir gut. So, das ist, ich glaube, dieser Prozess hat sich über die Jahre immer mehr verkürzt und automatisiert und deswegen gelingt's mir mittlerweile fast immer.
Ja, interessant. Das heißt, du stellst dir eher vor, weil du einmal zumindest eine Referenzerfahrung gemacht hast damals, also dieses Hinzu, wie cool es danach war, weniger auf das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also keine Ahnung, ob so in deinem Kopf ist, aber so weniger nach hinten geschaut, sondern mehr so nach vorne geguckt, was dann dadurch sich anfühlen darf, weil du sagst, es fühlt sich geil an, es fühlt sich toll an. Das ist so das, was ich daraus jetzt mitnehmen mag.
Absolut. Also ist von mir sowieso eine ganz große Prämisse, die ich auch. Ich mache so Outdoor-Coachings und Wander-Coachings und 24-Stunden-Schichten. Mein großes Ziel ist, den Menschen auch immer eine Erfahrung zu verpassen. Also eine Erfahrung zu haben, weil ich bin der Meinung, gibt ja etliche Theorien, dass Leute innerhalb von Minuten und Tagen Glaubenssätze verschieben kann. Ich persönlich bin da nicht so der Freund von. Lässt sich für mich auch psychologisch nicht erklären. Was sich für mich erklären lassen kann, ist der wahnsinnige Wert der Erfahrung, weil in jeder Entscheidung, die ich treffe, zu jedem Zeitpunkt, spielt diese Konsequenzerwartung immer eine Riesenrolle. Also welche Konsequenz erwarte ich durch meine Handlung und durch meine Entscheidung? Und wenn ich selbst erlebte und selbst vor allen Dingen emotional erlebte Erfahrung gesammelt habe, habe ich eine ganz andere Konsequenzerwartung und habe auch automatisch viel mehr Willenskraft und Mut, in dem Moment was anderes zu machen, als es ursprünglich konditioniert wurde, weil ich mich sozusagen selber konditioniere oder selber programmiere. Mhm. Und deswegen ist dieser Erfahrungsansatz, sich einmal in dieses kalte Wasser zu schmeißen, du kennst es selber aus deinen Seminaren, du hast mich auch mal ins kalte Wasser geschmissen in einem Seminar, Und diese Erfahrung, die muss man sich irgendwann geben, in welcher Intensität am Anfang auch immer, und die dann einfach steigern. Also einfach, ist nicht einfach, aber die muss man steigern oder kann man steigern. Und dann wird man diese Erfahrungen sozusagen sammeln, die auch den gesamten Bewertungsprozess einer Situation verändern werden.
Hm. Ja, und kannst du sagen, wie du dein Ding gefunden hast? Also dieses mit dem Sport, gab das da so Schritte drin? Weißt du, hier hören ja auch viele Leute zu, die vielleicht genau in dieser Findungsphase sind, wo du redest, von der du geredet hast am Anfang oder als ich dich anmoderiert habe, ich es gesagt habe. So, wie finde ich eigentlich mein Ding? Wie hast du denn so dein Ding gefunden?
Also ich hatte, glaube ich, das große, große Glück, dass der Sport damals in der Kindheit bei mir in der Familie eine große Rolle gespielt hat und das einfach zufällig mein Ding war. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe auch etliche Sachen probiert. Also man macht ja so Dinge, Instrument zum Beispiel. Ich finde es immer noch so toll, wenn Leute Instrumente spielen, aber ich habe wirklich, wirklich viel probiert und viel kaputt gemacht und viele Leute auch echt traumatisiert zurückgelassen. Aber es geht nicht, nein. Und auch jobmäßig sehr viel probiert. Und zum Schluss muss ich sagen, also ganz egoistisch, der schönste Zustand, den ich erfahren habe bisher immer noch, ist es, entweder im oder nach dem Sport, also dieses Gefühl zu haben, diese Ehrlichkeit mit mir selber, dieses integre Gefühl, diese Wahrhaftigkeit. Vielleicht kommt noch mal was anderes. Ich probiere immer noch viele Dinge aus, aber bisher gibt mir der Sport diese Sache. Und der Sport, ich habe Selbstvertrauen nicht im Elternhaus gelernt. Und der Sport hat mir, also durch Sport habe ich Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit und Kompetenz erleben, diese wichtigen Dinge. Autonomie habe ich alles im Sport gelernt. Und deswegen, sage ich mal, der Sport ist auch so ein Teil wie Erziehungsberechtigter von mir, der mir so viele Facetten des Lebens gezeigt hat. Und ich habe bis jetzt noch nichts Adäquates gefunden, was dem nahe kommt. Deswegen treibe ich es auch so weit im Sport, weil ich diesen Facettenreichtum immer mehr ausweiten möchte. Und bei einem normalen Marathon ist sowas nicht mehr zu erleben. Da brauchst du dann größere Dinge. Mhm. Und ich bin einfach heiß drauf, zu wissen, was da noch geht. Also was kann ich noch kognitiv erleben? Was kann ich emotional noch erleben? Was ist da noch in mir drin als Mensch, der mal als Reptil programmiert wurde und ganz wilde Sachen drauf hat? Und deswegen, ich glaube, das hat mich zum Sport getrieben, weil ich dem Sport extremst viel verdanke.
Und wenn du sagst Sport, gewisse Sportarten, oder wo ist auch jetzt, worin zeigt sich jetzt dein Extremsport? Du hast eben Marathon gesagt, also stelle ich mir dann einen Ultramarathon als Extremvariante vor, oder was ist das dann, wenn jetzt hier auch Leute zuhören, die sagen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Hol uns mal rein in die Welt des Extremsports, deines Extremsports.
Meines Extremsports. Also es gibt natürlich immer Extreme und noch extremer. Da gibt es wenig Grenzen. Ich sage mal, bei mir geht extrem los ab Belastungszeiten über 10 Stunden. Mhm. Das ist so eine Marke, die für mich so gilt. Und die letzten 5, 6 Jahre waren es primär Wettkämpfe zwischen 16 und 24 Stunden. Mhm. Meist im Triathlon, aber auch im Rad, also zum Beispiel 24 Stunden Radrennen. Mhm. Wo man 24 Stunden durchfährt sozusagen und schaut, wie weit man kommt, beziehungsweise Tour de Mont Blanc war ein 22-Stunden-Rennen durch 3 Länder um das Mont Blanc-Massiv, aber auch im Triathlon, also Triathlon-Distanzen, wo ich auch 20 Stunden brauche, war letzter Wettkampf, letztes Jahr ging ja leider nichts, 2019 war der Arctic Triple Extreme, der war über dem Polarkreis, das 4 Kilometer Schwimmen im Nordmeer, das ist kalt, da sind Flossen von großen Fischen und dann fährt man 200 Kilometer Rad über die Lofoten und dann rennt man 50 Kilometer, teilweise mit Klettern. Also schon Belastungen, wo ich an gewisse Grenzen komme, die jetzt, sag ich mal, mit normalen Alltagssituationen halt gar nicht mehr vergleichbar sind. So.
Krass, allein was du gerade gesagt hast. Ist es für dich schon ein Zustand von Normalität? Also guck mal, ich stelle mir vor, du schwimmst da und denkst, ah, krassen Wal, ich schwimme weiter. Also, wie stelle ich mir das auch vor, wenn du in so Extremsituationen, vor allen Dingen, jetzt wird es ja auch, glaube ich, interessant, was passiert dann in deinem Kopf, dass du auch weitermachst, dieses mehr haben willst und nicht einfach sagst, ach so eine Scheiße, das ist viel zu anstrengend. Warum gebe ich mir das eigentlich? Ich habe gar keinen Bock. Das ist ja komplett sinnlos. Oder dann so, oh nein, meine Arme tun weh, meine Beine tun weh, weil dein Körper wird ja Grenzen haben, dein Geist wird die weiter pushen. Also kannst du mal, wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an? Was passiert in deinem Kopf, dass du weitermachst und dass mehr kommt? Und ja, wie fühlt sich das an?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind ab einem bestimmten Punkt, also am Anfang verfolge ich meine eigenen sportpsychologischen Strategien, um Dinge durchzuhalten. Und irgendwann wird es ein Selbstläufer. Also irgendwann hast du nicht mehr die Konzentrationsfähigkeit, noch dir irgendwelche Strategien reinzuziehen. Dann funktionierst du nur. Und also am Anfang gibt es die klassischen Strategien, fokussiere dich auf was Externes, dass du die Schmerzen nicht an die Schmerzen denkst an die schönen Bäume oder stellst dir ein paar Grundsatzfragen oder denkst daran, wie schön es sein wird, wenn du ankommst und denkst nur Schritt für Schritt. Das sind ja so die Klassiker, die man jedem Marathonläufer erzählt, aber irgendwann, da gibt es in der Sportpsychologie so einen ganz wichtigen Aspekt der Selbstkonkordanz. Das ist im Prinzip die Qualität deiner Zielintention. Also das Ziel, was du da verfolgst, ist es dein Ziel oder ist es ein Ziel? Ja, also so ein Marathon, wenn alle sagen, also wenn du einen Marathon rennst, du bist eine Show, dann krieg irgendwie so einen 4-Stunden-Lauf krieg irgendwie hin, auch wenn ich eigentlich so richtig keinen Bock habe, aber irgendwie zieht mir den Rinn und dann ist es durch. Mhm. Aber bei 10 Stunden machst du sowas nicht mehr. Also entweder ist es dann dein Ding oder du kommst da ja nicht hin. Mhm. Ja, und wenn dieses Ziel, was du da durchziehst, wirklich deinen persönlichen Werten entspricht und deinen persönlichen, ja, deiner Affinität nach Dingen, also bei mir ist das ganz viel Natur, ja, ich meine, so ein Berlin-Marathon, New York-Marathon, bin ich auch hier rannt, aber das ist es halt nicht, da merke ich, ich brauche Natur, ja, ich brauche Kälte, Höhe, also immer so. Also ich liebe auch diese Demut. Ich bin halt auch jemand mit einer großen Fresse und genieße es auch, wenn ich in so einem Berg stehe und einfach merke, was ich für ein kleiner Pisser bin, der eigentlich, ja, einfach zu wissen, okay, jetzt, ob du jetzt hier bist oder nicht, das interessiert den Berg eigentlich gar nicht. Und entweder du kommst jetzt hier klar oder alles andere wäre eine blöde Konsequenz. Ja, ich kann nach 2 Kilometer aufs offene Meer rausschwimmen, auch nicht sagen, ich höre jetzt auf. Und das sind so Momente, um zur Frage zurückzukehren, die sind überhaupt nicht normal. Also ich habe da auch mindestens Respekt vor, ja, aber umso stärker, also Lernprozesse sind ja dann stark, wenn ich sie 1000 Mal wiederhole oder wenn sie mich emotional so triggern, dass ich immer dran denke und an diese Szene in diesem Nordmeer bei 8 Grad, es war einfach so kalt, es tat weh und immer diese Flossen, die ich vom Hafen aus gesehen habe und ich wollte diesen Fisch nicht treffen, das macht was mit mir, im Moment und danach, was unvergleichlich wird und was mir im Nachhinein eine Kraft gibt und eine Power, die ich nirgendwo anders rausziehen kann, aus meiner Sicht. Ja. Und ich weiß, dass es mein Ziel ist. Ich habe mich selber dafür entschieden und ich weiß, was es danach und dabei mit mir macht. Und das gibt mir in diesem Moment auch diese Kraft, das weiterzumachen, weil ich es halt wirklich will. Mhm. Ja. Und um jetzt den Transfer zu bringen, das merke ich ja auch in meinen Coachings, ich glaube, dass viele Menschen viele Dinge machen, die sie selber eigentlich gar nicht wirklich wollen. Mhm. Ja, und deswegen ist es auch so schwer, volitionär, also in der Willenskraft, diese PS auf die Straße zu bringen, weil diese Qualität dieses Ziels halt eine niedrige Qualität ist. Ich mache das, weil es schick ist, weil es schau ist, weil mein Partner, meine Partnerin will, weil meine Eltern wollen, weil mein Lehrer mal gesagt hat, dass es toll ist, aber nicht, weil ich das bin. Ja, das setzt ja mal den Prozess, das weißt du ja besser als ich, mit dieser Selbstreflexion voraus. Einfach überhaupt zu checken, wer bin ich denn eigentlich und was möchte ich denn? Das ist ja auch ein komplexer und langwieriger Prozess und ich glaube, den fehlt den meisten Menschen.
Wie fühlt sich das an für dich, dass du weißt, und vielleicht kannst du es auch körperlich sagen, weißt du, wenn ich mit Leuten ja auch gerade an emotionalen Themen arbeite, geht es ja auch ganz viel darum, den Körper zu scannen. Wo habe ich denn das Gefühl überhaupt? Ja, die meisten sagen ja, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an. Und dann wissen sie nicht, was sie wirklich wollen, weil du meintest eben, also ich habe ganz viele Fragen, ich merke das gerade schon. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich die selber sortiert bekomme. Gleich will ich was zur Willensstärke fragen. Aber erst will ich fragen, woher weißt du, wie sich für dich anfühlt, Frage Nummer eins, dass du es wirklich willst, dass es wirklich deins ist. Wo spürst du das körperlich und wie fühlt sich das an? Also vielleicht kannst du das jemandem beschreiben, der dann noch nach dieser Art Gefühl auf der Suche ist. Manchmal helfen diese Beschreibungen und sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, da darf ich reinspüren, da darf ich hinfühlen. Und dann will ich gleich was noch zur Willensstärke fragen.
Ich glaube, am leichtesten lässt sich das jetzt aus der Sportwissenschaft mit dem Flow beschreiben. Es gibt Dinge, also zum Beispiel auch, wenn ich einen Vortrag halte, und ich halte sehr gerne Vorträge, gerade auch emotional, bin jemand, der dann sehr wild, hampelt und laut ist. Ich habe dann immer so eine Situation, ich habe ein leichtes Kribbeln im Bauch, aber ich fühle mich auch wahnsinnig stark. Ich merke, dass ich Adrenalin ausschütze und ich sehe mich von außen, schaue ich auf mich herab und fühle mich, also ich spüre Selbstkompetenz. Ich merke, dass ich was gut kann. Und Flow ist ja praktisch die Definition, ich kann was gut und muss mich nicht zu zwingen, beziehungsweise ich muss mich auch nicht anstrengen. Das kommt einfach. Ja. Und also ich kann zum Beispiel auch sehr früh aufstehen und zum Beispiel trainieren. Das ist für mich in dem Moment des Aufstehens auch wahnsinnig hart und nicht einfach. Aber wenn ich dann trainiere, weiß ich, dass es genau das Richtige ist. Oder spätestens, eigentlich dabei schon. Oder danach. Und dann sind wir wieder bei dieser Konsequenzerwartung, bei dieser Erfahrung. Wenn ich diese Erfahrung dann 100-mal gemacht habe, Digga, wenn du morgens aufstehst, um 4 mit der Kopflampe durch die Gegend rennst, damit deine Familie nicht drunter leidet, weil du so einen bekloppten Sport machst, dann weiß ich das nach 100-mal, habe ich das gecheckt. Und dann weiß ich das, wenn ich um 4 aufstehe.
Aber das Aufstehen selber wird noch nicht viel leichter. Es ist nur, dass du schneller in diesen Modus kommst, dass du weißt, also du verhandelst weniger mit dir. Du inkludierst quasi dieses, um 4 Uhr aufstehen ist kacke, aber ich weiß, wofür ich es tue. Und du inkludierst dann, dass es unangenehm ist am Anfang.
Absolut, ganz genau. Also der Prozess ist immer noch kacke, immer. Ja, und ist auch wahnsinnig hart und ich liege genauso und habe keinen Bock. Ja, und habe auch keinen Bock, Diät zu machen, weil ich 5 Kilo weniger wiegen will, weil ich einfach bei 10 Stunden Wettkampf 5 Kilo sind Hölle. Ja. Und ist total blöd, weil ich total gerne Tortillas mit Käse esse und Schokolade und Cola saufe. Ja, aber es geht nicht, weil wenn ich das mache, kann ich diesen Wettkampf nicht erleben. Und das ist es mir dann nicht wert. Also ich weiß, wofür ich es mache. Und natürlich, es gibt so ein paar Sachen. Ja, also ich bin auch jemand, Leute, die mit mir arbeiten, wissen zum Beispiel Selbstmanagement. Ich bin halt jemand, der sehr viel plant. Also ich habe sehr viel Struktur und ich schreibe das auf einen Tag vorher. Und das ist zeitlich getaktet und ich möchte es durchstreichen, weil ich weiß, wenn ich es danach nicht mache und nicht durchstreiche, dann ist das Kacke. Ja. Und summa summarum, der Prozess, genau wie du sagst, der Prozess, dieser Willensstärke-Prozess, der dann sagt, okay, ich mache auch die Klassiker, ich lege mir die Sachen und lege mir die vor Bett. Die liegen dann da. Ja. Und die Kopflampe ist auch geladen und liegt dann auch da, damit ich keine Ausreden finde, es nicht zu tun. Also ich kämpfe, glaube ich, den gleichen Kampf, den alle kämpfen, bloß dass ich vielleicht bessere Waffen habe, weil ich mir einfach diese Waffe im Laufe der Monate, Jahre besser zusammengebastelt habe. Ja, aber der Kampf ist der gleiche.
Ja, und also erstmal beruhigt mich das, weil ich habe kurz bevor ich die Sachen mache, die ich wirklich tun will, immer, ich beschreibe das so gerne mit maximal keinen Bock, kurz vorher, ne, sei es auf der Bühne, sei es fürs eigene Seminar, sei es eine Podcastaufnahme, da denke ich immer so, oh, maximal keinen Bock. Und es geht halt nicht weg, aber das kenne ich schon, das Gefühl. So, und dann tue ich es trotzdem und während ich dann dabei bin, ist es dann immer mega. So. Und ich habe eine Zeit lang immer darauf gewartet, also beruhigt mich das jetzt, von dir zu hören, okay, maximal keinen Bock oder es ist schwer, geht nicht weg, aber inkludieren gehört einfach mit dazu, mache ich einfach mit. Und ich glaube auch, was ich rausgehört habe zum Thema Willensstärke, dadurch, dass du ein viel größeres Ziel hast, ist die Entscheidung der Willensstärke, und ich meine, du schreibst jetzt eine Doktorarbeit darüber und da würde ich gerne wissen, was du auch so herausgefunden hast, Motivation, was du sagst, boah, das sind die Nuggets, die würde ich gerne teilen. Weil ich habe auch letztens ein Hörbuch gehört, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, da ging es auch um Willensstärke und ne, dass diese Willensstärke am Ende des Tages aufgebraucht ist, deswegen schieben sich Leute am Ende des Tages, am ganzen Tag haben sie super gegessen und abends dann die Schoki rein, keine Ahnung, weil dann die Willensstärke aufgebraucht ist. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass diese Volition, glaube ich, fällt allen gleich schwer, wie du eben schon gesagt hast. Ja, also viele Leute denken immer, es kommt dann so ein Verständnis und so ein Klick und dann habe ich die große Erkenntnis und alles wird furchtbar leicht. Aber so ist es nicht. Also funktioniert es bei eigentlich niemandem, den ich bisher kennengelernt habe, die auch schon sozusagen erfolgreich sind. Ich glaube, der Ausgangspunkt für jede Handlung, also eigentlich ist es immer so ein chronologischer Prozess. Es gibt eine Motivation, ja, dann aus der Motivation heraus folgt eine Entscheidung. Dann gibt es eine Volition. Diese Volition sorgt zum Schluss dann dafür, dass eine Handlung entsteht und dann erreiche ich ein Ziel und damit mache ich eine Erfahrung und dann geht der Spaß von vorne wieder los. Ja. Und ich glaube, das Wichtige an das große wichtige Nugget ist die Zielformulierung. Das sagen ja auch ganz viele. Ich glaube, dass das Entscheidende ist immer die Zielformulierung und die Qualität des Ziels, also diese Intentionsstärke. Und das Schlimme ist, dass das alles nicht funktioniert, wenn du selber nicht vorher, wie schon angedeutet, in diesem Reflexionsprozess warst, wer du bist und was du möchtest. Da ist der Kasus Knaxus bei den meisten. Mhm. Ja, also das wirst du aus den Coachings kennen. Und ich kann auch Leute nicht zu ihren Zielen bringen, wenn die selber nicht ihre Ziele kennen.
Nee, und vor allen Dingen, wenn dann eine emotionale Blockade drauf ist, kriegen sie erst gar keinen emotionalen Zugang dazu, weil es vielleicht Stress drauf liegt auf der Emotion, dann funktioniert das nicht. Und wenn du von Motivation redest, inkludierst du da die Hinzu-Motivation und die Weg-von? Ist das für dich unter dem Begriff beides oder unterteilst du die nochmal?
Nee, also ich würde tatsächlich die beiden unterteilen, weil da bin ich jetzt halt psychologisch, laut Motivationsmodellen funktionieren auch beide. Ja, es funktionieren beide, also als motivationaler Auslöser. Die Hinzu sind natürlich die emotional deutlich günstigeren. Ja, also auch wenn man das verschiedene durch bestimmte Dinge sieht. Also ich bin zum Beispiel auch totaler Fan von der Selbstbestimmungstheorie, was in dem Kontext immer sehr gut passt. Also du hast halt, es geht ja um die intrinsische Motivation, also das, was wirklich aus mir herauskommt. Ja, und ich glaube, da spielt die Autonomie eine große Rolle. Und ich glaube, dieses autonome Handeln, das trauen sich zu wenige. Ja, also dieses autonome, unabhängig von anderen zu handeln und dieses ständige Rennen nach sozialer Anerkennung, das sagt diese Selbstbestimmungstheorie auch, dass die Leute oftmals viel zu sehr darauf schauen, diese soziale Anerkennung zu erhalten, beziehungsweise sich nicht eingestehen, dass erstmal ich mich selbst anerkennen muss und dass, wenn ich das getan habe, die soziale Anerkennung viel größer wird im Nachgang auch von externer Seite. Aber in erster Instanz, am Anfang, die soziale Anerkennung, sobald ich selbstbestimmt lebe, erstmal ausbleibt. Das ist für viele ein Problem, ja.
Und ja, das ist jetzt gerade wie für die Künstler, die während Corona keinen Applaus bekommen.
Ja, absolut. Also,
warum bist du dann Künstler geworden? Ist es wegen des Applauses externs oder ist es, weil es die Art und Weise ist, wie du dich in der Welt ausdrückst und zeigen willst, ausprobieren willst, ne?
Genau. Und dann, wie gesagt, der dritte Aspekt der Selbstbestimmung ist ja diese Selbstwirksamkeit, also meine eigene Kompetenz zu erleben. Das setzt halt auch wiederum voraus, dass ich eine Kompetenz habe. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn wir in dieser Selbstreflexion thematisch sind, viele sind sich ihrer eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten gar nicht bewusst. Beziehungsweise, also dieses Stärken kennt man ja auch. Wenn die Leute relativ schnell frage, was ihre Stärken sind, sind die meisten sprachlos.
Ja, ja? Die können auch sagen, was ihre Schwächen sind. Das geht leicht.
Die kennen sie alle. Aber ihre Stärken, also die Schwierigkeit ist natürlich, wie soll ich mir selber, also einer der größten intrinsischen Motivationsverstärker ist dieses Kompetenzerleben. Also mich selbst in einer Situation zu erleben, wo ich merke, das, was ich mache, funktioniert und ich kann was. Mhm. Ja. Wenn ich mir natürlich selber nicht im Klaren bin, wo meine Kompetenzen liegen, wird es natürlich auch wahnsinnig schwer, mich in die Situation zu bringen, diese Kompetenzen zu leben. Ja, und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig zu sagen, okay, wo sind meine Motive im Leben? Wo sind also die klassischen Selbstreflexionsfragen, Wertemodelle, Motivfragen und so weiter, was man so kennt. Wenn das nicht vorgeschaltet ist, ist eine intrinsische Motivation, ich sag mal, fast unmöglich. Mhm. Ja, und dann wird dieser Anerkennungsfaktor auch nicht funktionieren. Und deswegen ist es halt wichtig, aus meiner Sicht, einen Impuls vorzuschalten. Das finde ich zum Beispiel sehr stark, was man im Seminar bei dir oder auch bei anderen Leuten machen kann. Aber dann muss ich selber ran.
Ja. Ja?
Also dann muss ich selber ran. So. Und muss mir mit der Dinge im Leben klar werden. Und genauso wie ich selber reflektiert habe, ist es jetzt wirklich der Sport oder ist es doch vielleicht eine andere Sache, also auch wirklich mal auf die Suche zu gehen, ja? Oder auch im Business festzustellen, also es gibt Dinge, die hören sich zwar nach außen total schau an, aber die machen mir einfach keinen Spaß. Ja, also ich stand vor Firmen, ich stand bei Toyo und Rewe und habe da Trainings gegeben und hört sich alle toll an, aber war für ein Arsch, auch bei Banken. Ich bin nicht der Typ, der vor Bankern steht und redet, weil nicht böse gemeint, es gibt viele tolle Banker, aber es ist nicht mein Schlag Menschen, mit denen ich arbeiten möchte. Da gibt es Leute, die können es viel besser. Mhm. Ja. Und einfach sich dessen bewusst zu werden, also auch teilweise im Ausschlussverfahren zu arbeiten und sagen, okay, ich probiere jetzt was aus und dann habe ich eine Erfahrung gesammelt und ich bin jemand, der tatsächlich seit mehreren Jahren einfach auf Erfahrungsjagd geht. Umso mehr Erfahrung ich machen kann, umso besser. Da gehört wiederum Mut dazu, aber im Endeffekt reflektiert durch die letzten Jahre bringt's halt wahnsinnig nach vorne. Mhm. Ja. Und ich muss mir meine eigenen Lehrstunden geben. Ja, wenn ein anderer mir das erzählt, ist das nett. Aber der kann halt auch nur wieder diesen Impuls geben. Die Lehrerfahrung muss ich mir selber verpassen.
Ja.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Ja, so ist es. Am Ende des Tages musst du selber durch. Da gibt es keine Abzweigung, gibt es keine Strategie. Kannst du dir vorher im Kopf noch so einen tollen Plan machen, mit Leuten reden, Podcast anhören. Am Ende des Tages führt einfach kein Weg dran vorbei. Du musst es selber machen. So.
Genau.
Und alles andere ist auch Ablenkungsstrategie. Manchmal habe ich das Gefühl, Leute versuchen sich auch durch Coaching, und ich bin komplett für Coaching, ja, aber kommen manchmal mit der Erwartungshaltung, ich kann mich freikaufen vom, ich muss es selber tun. Genau. Und dann zu erkennen, oh Mist, egal wie viel Geld ich jetzt ausgegeben habe, ich muss doch selber machen. Scheiße.
Genau. Das ist ja oftmals meine große Kritik von den Seminarhoppern. Also ich stehe vor Seminaren und sehe zum vierten, fünften Mal die gleiche Person, die das gleiche Ding in ihr gleiches Buch schreibt. Und oder Leute, die ganz viele Bücher haben, aber nur die nicht mal ein Viertel davon gelesen haben. Und Coaching, bin selber, gebe ja viele Coachings. Zum Schluss nehme ich dann auch tatsächlich die Rolle ein des, also ich will nicht der Freund der Menschen werden, sondern ich möchte, dass die vorwärts kommen und da kommt der Arschtritt zum Erfolg. Ich führe zum Beispiel ein Coaching nicht weiter, wenn die Person nicht eine Erfahrung gesammelt hat, beziehungsweise in die Handlung gekommen ist. Ja. Dann ist bei mir, so lange ist dann Schluss.
Ist auch eine Verschwendung deiner Zeit.
Absolut.
Und Absolut. Du tust der Person keinen Gefallen, außer dass du weiter ihr Geld nimmst. Das macht halt auf so vielen Ebenen gar keinen Sinn und dann bist du wieder nicht integer und dann bist du wieder bei deinen Werten angekommen. Also genau. Du bist ja für etwas angetreten.
Genau.
Ja.
Und deswegen arbeite ich witzigerweise auch so gerne mit Leuten zusammen, die tatsächlich eine Business-Idee haben am Anfang, weil die oftmals die meiste Power haben, gefühlt. Ja, das hat sich für mich so erschlossen, auch durch Erfahrungswerte, weil eigentlich bin ich in einem Sport- und Life-Coaching-Sektor angetreten, habe aber festgestellt im Sport-Coaching, dass die Leute alle riesen Wettkämpfe machen wollen, aber einfach nicht Gas geben wollen.
Ja, und wenn du redest vom Extremsport, ich höre null raus, dass du das machst wegen der Anerkennung von außen, sondern weil es halt dein Ding ist.
Absolut.
Diesen Moment in der Natur zu sein, im Wasser mit diesen großen Fischflossen und so, das sind die Dinge, worüber du redest. Aber du redest nicht darüber, dass andere sagen, boah, der Ulrich, der macht voll die krassen Sachen und so. Ja, mach doch selber.
Ja, also grundsätzlich, ich würde da auch immer ja nicht so stapeln. Ich und ich, aus meiner Sicht bin ich auch realistisch, das könnten sehr, sehr viele Menschen machen. Wenn ich mal sagen, so unmöglich. Das ist, zum Schluss ist es wie alles im Leben eine Entscheidung, ja. Und das ist zum Schluss immer so viel, wie ich da rein investiere, umso viel kriege ich auch raus. Und ich bin der Meinung, jeder, der sagt, ich möchte jetzt einen 20-Stunden-Triathlon machen, der braucht halt ein paar Jahre länger oder ein paar Jahre kürzer und dann macht er so ein Triathlon. Das ist okay,
ja, du machst ja nicht heute die Entscheidung und morgen läufst du die 20 Stunden.
Absolut, ja. Und so ist es. So ist es bei Sprachen lernen und Instrumenten lernen und so ist es ja bei allem. Ist jetzt auch nicht Besonderes in dem Sinne, dass das hier Gott gegeben irgendwas ist. Ich bin auch kein Talent. Ich bin für einen Triathleten, ich war 10 Jahre auf Bodybuilding-Bühnen, ich habe einfach für einen Triathleten 20 Kilo Übergewicht. Die denken immer alle, ich bin da der Wasserhalter oder ich bin der die Bananen verteilt und ich bin nicht der Athlet, der mitrennt, ja. Weil ich viel zu schwer bin, ich habe viel zu viele Muskeln, das haut ja nicht hin. Ja, alle holen sich Räder, die nicht wiegen, muss ich nicht, weil ich habe 20 Kilo Übergewicht, da muss ich nicht mit dem Rad 300 Gramm sparen. Das ist alles, ja. Und von daher habe ich da die ganz realistische Einstellung. Es ist zum Schluss, es ist einfach deine Entscheidung, ja, ob du willst oder ob du nicht willst. Und wenn du es nicht willst, solltest du prüfen, warum du es nicht willst. Vielleicht ist es auch gar nicht dein Ding. Mhm. Ja.
Ja, und das ist auch okay, das zu sagen, dass es nicht mein Ding ist. Und das ist ja auch wieder ein Prozess, da hinzukommen. Ulrich, gibt es denn irgendwas, wovor du Angst hast?
Ja, stimmt. Also ich sag mal, was ich vorher nicht kannte, ist alles, was mit meinen Kindern zu tun hat. Mhm. Da bin ich, also hatte eine sehr bewegte Vergangenheit. Wir kommen aus dem Kampfsport, Einlasserszene Berlin, Motorradclub-Szene, so ein bisschen Ausflüge. War, glaube ich, immer ein harter Kerl, zumindest nach außen. Mhm. Aber durch meine Kinder bin ich einen echten Lappen geworden, was das betrifft. Mhm. Weil da bin ich so empfindlich, mhm, also extremst angreifbar, Familie. Ansonsten, ich hätte tatsächlich unheimlich Schiss, krank zu werden. Also krank zu werden, einfach nur, weil ich dann nicht mehr diese Momente erleben könnte, die ich sozusagen durch das tägliche Training erleben darf. Mhm. Ja, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die mir so spontan einfallen.
Mhm. Aber sonst so im Alltag Zweifel, Ängste, hast du sowas oder gar nicht?
Na, ich glaube, Zweifel, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich zweifle nie, aber, nee. Also nicht so, dass sie mich von dem abbringen, was ich möchte, ja. Also natürlich zweifle ich manchmal oder ich nenne es mal hinterfragen, mhm, ja. Und dadurch, dass es für mich absolut okay ist, also weil Scheitern gibt's tatsächlich für mich nicht. Am Anfang war das eine Phrase, da quatscht man so einen Bischof nach, der sagt lernen oder gewinnen, ja. Dann quatscht man mit 5 Jahren. Mittlerweile habe ich tatsächlich, glaube ich, verstanden, was er meint. Weil ich bin auch schon im Wettkämpfen gescheitert. Das hätte ich vor 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht ertragen. Und mittlerweile kann ich damit extrem gut umgehen, mhm, und glaube tatsächlich daran, dass es mich weiterbringt. Mhm. Ja, und ich ändere auch im olympischen Rhythmus. Alle 4 Jahre ändert sich bei mir grundsätzlich auch was im Business-Sektor oder im Jobsektor. Mhm. Und das ist halt, so bin ich halt und ich finde es auch gut, weil zum Schluss habe ich wirklich erkannt, und jetzt sind wir so grundphilosophisch, aber ist nun mal so, wenn das alles keinen Spaß macht und du zum Schluss nicht im Bett liegst und glücklich bist, dann ist die ganze Nummer für den Arsch. Mhm. Und dann kann die so toll nach außen aussehen und so toll klingen, wie sie will, dann ist das blödsinnig. Ja. Und von daher, natürlich gibt es Momente, wo ich zweifle und hinterfrage und habe auch oft genug dann schon alles umgeschmissen. Mhm. Ja.
Ja. Gibst du von dem, was du jetzt auch alles weißt, wie man sein Ding findet und im Coaching und wie du deine Selbstwirksamkeit erfahren hast, wie gibst du das an deine Kinder weiter?
Meine Frau ist pädagogische Fachberaterin und systemische Coachin, das muss man dazu sagen. Die kennt sich mit Pädagogik richtig gut aus, ist eine Pädagogin. Und meine Kinder gehen auch in eine freie Schule. Ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, ja, also auch aus Psychologie-Sicht. Und mit meinen Kindern geht darum, dass ich extrem darauf vertraue, dass meine Kinder ihren Weg gehen. Und dass ich, ich bin Resultäter, da ist es ja auch schon im Namen drin. Taten sind immer lauter als Worte. Ich versuche, was vorzuleben, was aus meiner Sicht richtig ist. Und alles andere, da vertraue ich. Punkt. Ich kann nicht sagen, worauf ich vertraue. Ja. Und das hat sich, meine Tochter ist jetzt 10, mein Sohn wird jetzt 9, die sind ganz eng beieinander. Bis jetzt hat sich das bewahrheitet, dass man damit gut fährt, oder ich damit gut fahre. Und es kostet mich aber viel Kraft. Ich wurde, wie gesagt, sehr autoritär erzogen. Ich muss oft durchatmen und bis 10 zählen, so. Aber ich vertraue und, ja, das läuft. Die da einfach laufen lassen und vorleben und Zeit geben. Also Zeit mit den Kids verbringen und ihnen Luft zum Atmen lassen, und dann läuft die Nummer eigentlich.
Ich frage mich gerade, wird eines deiner Kinder oder beide auch mal Extremsportler werden, weil du denen davon was mitgibst oder die anfixst, weil die das bei Papa sehen und cool finden oder halt nicht, ne? Sie werden es merken, ob es aus ihnen herauskommt dann, ne?
Keine Ahnung. Also ich gebe mir, glaube ich, noch viel mehr Mühe als andere, meine Kinder dahingehend nicht irgendwie zu konditionieren, ne? Ja. Also ich kenne den Hochleistungssport damals auch aus dem, also es gibt auch Seiten, die sagen, lastet. Ja, von daher gebe ich mir, glaube ich, viel mehr Mühe, dahin nicht zu konditionieren, aber die sehen ja, was Papa macht. Ja, ich fahre mit den Kindern zusammen ins Gym, aber nicht, weil ich will, sondern weil die Kinder nicht wollen. Wir haben hier ein Studio im Haus, die sehen, wie ich und meine Frau so sportlich, wie wir leben. Mhm. Aber zum Schluss sollen sie halt selber entscheiden, ob es ihr Ding ist. Ja, bis jetzt sieht so aus, mein Sohn ist extrem sportlich, aber der macht Breakdance, aber der turnt mit Saltis und Flickflacks, also was ganz anderes als ich. Ja, und ja, bin ich auch gespannt. Kann auch sein, dass in der Pubertät die Antiphase kommt und Sport ist kacke. Aber ist okay. Also das ist in Ordnung, ja. Absolut, absolut. Wichtig ist, die müssen was finden, damit sie abends im Bett liegen und sagen, okay, das passt. Ja, ja, das muss es sein. Mhm. So. Und dafür brauchen sie, glaube ich, ganz viel Freiraum und ganz viel Luft. Und die versuche ich zu geben.
Mhm. Und wenn du eine Zeitmaschine nehmen könntest und zu deinem jüngeren Ich zurückgehst, und was gäbe es eine Sache, wo du sagst, das hätte ich gerne eher gewusst? Also ich meine natürlich, alles im Leben führt dazu und hat seinen Sinn, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber gäbe es so eine Sache, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne eher gecheckt für mich?
Ich glaube, ich hätte gerne eher gecheckt, dass ich niemandem was beweisen muss. Also das ist ja wieder so eine typische Psychonummer, wenn man autoritär erzogen wird, Liebesmangel, also ein Mangel, dass man immer versucht, anderen zu zeigen, dass man was wert ist, dass man toll ist, dass man cool ist. Wenn ich das ehrlich eher gecheckt hätte, dass es darum nicht geht, dass es das auch nicht zum Glück führt, nachhaltig nicht zum Glück führt, hätte ich mir in meinem Leben einiges ersparen können. Ja, so, von daher, das wäre wahrscheinlich einer der Dinge, die ich versuchen würde, meinem jüngeren Ich in den Kopf zu klammern.
Ja. Also, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, nehmt euch das zu Herzen, die Worte. Vielleicht ist da was dabei, und wenn ihr Kontakt mit Ulrich haben wollt, schaut in die Shownotes. Am besten geht das über die Website. Könnt ihr auch ein bisschen nach dem Coaching- und Mentoring-Programm gucken, die Ulrich macht. Und vielleicht sind die 4 Jahre ja bald wieder um, die Olympischen 4, und es gibt eine Neuausrichtung im Business. Dann werden wir es erfahren. Gibt es noch einen anderen Weg, um gut mit dir in Kontakt zu treten? Bist du irgendwo sonst auf Social Media unterwegs?
Ja, primär Instagram. Also Instagram sieht man auch eine ganze Menge von mir. Da einfach schreiben, wenn irgendwas spannend ist. Oder Webseite, wie gesagt.
Mhm. Ja, wer heute zuhört, wenn du ein Golden Nugget mitgenommen hast, dann schick das bitte auch. Entweder an mich oder an Ulrich und sag so, hey, das habe ich im Podcast von dir mitgenommen. Voll cool, so habe ich das noch nicht gesehen. Es gibt auch immer noch ein bisschen Feedback. Das ist mega. Und sag mal, Ulrich, gibt's, um den Podcast heute für dich rund zu machen, gibt es eine Sache, wo du sagst, boah, das muss ich noch unbedingt gesagt haben, bevor unsere Aufnahme und Zuhörerzeit vorbei ist? Dann wäre jetzt die Gelegenheit, um das für dich rund zu machen, was du noch sagen möchtest.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich selbst klarzumachen, dass ohne das Schaffen von Taten, also ohne Umsetzung, die ganzen Gedanken und Ziele, die im Kopf sind, eigentlich nur Träume sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das klarzumachen und das fürs gesamte Leben zu reflektieren. Und ich glaube, dann kann es Klick machen.
Ja, sonst ist ganz viel Energie irgendwie im Kopf geblieben. Und nie draußen in der Welt hat sich etwas manifestiert, verwirklicht, verändert.
Absolut. Und das wäre schade drum.
Und das passt sehr gut zum Titel des Podcastes, Raus aus deinem Kopf.
Wow, wie haben wir das gemacht?
Hör mal!
Der Loop so professionell geschlossen.
Richtig, ja. Ja. Und danke dir für deine Zeit heute, Ulrich. Und wenn du dir in den Arsch treten lassen möchtest, liebevoll, von diesem Mann, der mir hier gegenüber sitzt, dann melde dich auf jeden Fall bei ihm. Und vielleicht hast du jemanden, wo du sagst, hey, die Podcast-Folge empfehle ich weiter. Dann mach das. Send die doch als Empfehlung an jemanden, wo du sagst, Lorenz, du musst dringend in die Umsetzung kommen. Danke dir, Ulrich.
Vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag für dich.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.